Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
So, wollen wir anfangen?
Wollen wir anfangen.
Hallo Jens.
Na? Geht's wieder?
Ja, geht's wieder ist die richtige Frage, wenn man gestern schon wieder diese Facebook-Attacke... Ich habe aber gestern Abend das dann tatsächlich hinbekommen. Und das ist auch, das kann mir ja auch immer keiner erklären. Es gibt ja Dinge, die kannst du nur über die App und es gibt Dinge, die kannst du nur über den Browser. Und ich konnte dann auf einmal auf meinem iPad über den Browser diesen, in Anführungsstrichen Pseudo-Admin, der keiner ist, rausschmeißen. Also ich habe es jetzt einmal komplett clean. Es ist jetzt clean. Und ich habe auch alle Verbindungen habe ich gekappt und getrennt, die es dann noch so gab. Ich habe das beim letzten Mal auch gehofft, aber ich hoffe, dass es jetzt sauber ist. Ansonsten, liebe Leute, machen wir die Seite dicht und dann machen wir eine neue. Es ist auf jeden Fall eine Katastrophe, dass du halt niemanden in einem Support bei Facebook in irgendeiner Form kontaktieren kannst, der dir hilft. Ja. Du kannst da nur rumprobieren und sitzt davor irgendwie und denkst, okay, da nützt dir Digital Native auch nichts. Der ich vielleicht auch gar nicht bin.
Ja. Ich lese dir mal gerade was vor.
Oha.
Also diese Woche ist ja einiges passiert bei mir in der Garage.
Ist das so?
Ja. Ach, fangen wir mit der schönen Sache mal an. Ich habe eine Espada verkauft.
Ja,
Wahnsinn. Und das war ganz witzig. Der Käufer oder Interessent steht hier und sagt, ja, und dann ist ja auch geil mit den zwei Tanks. Und ich so, wieso denn zwei Tanks? Er hat links und rechts einen Einfüllstutzen. Und ich so, was hat der? Ja, links und rechts hinter dem Gitter oben. Ich so, hier auf der Fahrerseite, nee, auf der Beifahrerseite auch. Ich so, hä? Der geht zur Beifahrerseite, macht das Gitter auf, ist da auch ein Stutzen. Und ich so, okay. Und also hat mir Tim, er hat sich gefreut wie ein Schneekönig, gesagt, ich konnte ihm Seldrecht was zeigen.
Ja.
Ich so, geile Sache. Er hat mir wirklich was gezeigt.
Der eine ist für die linke Zylinderbank und der andere für die rechte.
Genau,
ne?
Richtig. Ich hatte jetzt auch einen Spitznamen, nachdem er das Auto gekauft hat, heißt er jetzt Lambo Tim.
Ja.
So wie Lambada, nur Lambo. Ja. Ne? Und Lambo Tim hat mir tatsächlich gezeigt, was das bedeutet, zwei Tanks zu haben. Und der hat den Wagen gekauft und war, also es war hier ein ewiger Kampf mit sich selber.
Ja.
Soll man so, das ist ja wirklich verrückt, sich so ein Auto zu kaufen.
Ja, 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 das ist.
Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß, du unterschreibst jetzt hier einen Vertrag. Ich habe ihn fast gezwungen, den Vertrag zu unterschreiben, das habe ich selten.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja, und jetzt befindest du dich in einer tiefen kognitiven Dissonanz. Das dauert auch ein paar Tage, bis du realisiert hast, was du gemacht hast.
Ja.
Und deshalb, ich finde, die heutige Folge sollte kognitive Dissonanz heißen.
Ja, sehr gut. Ja? Ich google das, damit ich das auch richtig schreibe. Nein, natürlich.
Kognitive
kenn ich das.
Dissonanz. Ja. Der Thema inzwischen ist er aus dieser Dissonanz hinaus, glaube ich, und das Glücksgefühl überwiegt.
Ich kenne das übrigens sehr gut. Also ich weiß genau, was du meinst. Ich musste ja damit häufig umgehen, auch bei Kunden, die eine sogenannte Kaufreue dann spüren.
Ja.
Ich selbst hatte sowas auch. Bei mir stellte sich die mal bei einem BMW ein, mit dem ich losgefahren bin und nach 100 Kilometern ging die Oil-Check-Lampe oben im Dach an, beim 320i.
Das ist aber mehr als kognitiv. Ist sofort der Kackstift draußen.
Ich habe wirklich, ich weiß das noch wie heute, ich werde es nicht vergessen. Ich habe im Bett gelegen und ich konnte nicht einschlafen. Ich habe mir die ganze Zeit einen Kopf gemacht. Und am Ende war es so, ich habe das Auto 2 Jahre lang gefahren. Der lief perfekt, aber ich hatte natürlich immer hinten im Kofferraum einen Liter Öl stehen. Und wenn man ehrlich ist, das war damals auch bei einem 320i E30, das alte Eisenschwein, die haben halt gerne mal ein bisschen Öl verbraucht. Und im Checkheft stand es auch so drin, so bis zu einem Liter auf 1000 Kilometer, glaube ich, ne?
Ja, klar. Ja. Also stand früher in jeder Betriebsanleitung.
Genau.
Sogar 2 Liter bei manchen Autos.
Ja.
Ja, so, und dann, diese Woche ist ja viel, wir haben Porsche 906 verkauft.
Ja, den Competition.
Am Telefon. Der hat angerufen und so und sagte, ja, ein Bekannter von ihm hat einen Saab Cabriolet vor ein paar Jahren gekauft, der wäre so hoch zufrieden, das wäre so toll gewesen und ach, er wird nicht extra kommen, er wird den so kaufen.
Ja.
So, das fand ich sehr nett. Und dann
dem Auto kann man das ja wirklich.
Am gleichen Tag, wo diese Bestätigung von ihm kam, sozusagen, ja, ist hier was ganz anderes passiert. Und ich lese mal ganz kurz was vor. Eine Beschreibung, wie ich ein Auto inseriere. Ja? C230 Kompressor, Baujahr 99, 86.909 Kilometer, seit 1.2001 in zweiter Hand, laut Papieren. Da wissen wir ja nicht, ob der nicht auf die Niederlassung zugelassen war. Oder ist ganz komisch gewesen irgendwie. Unfallfrei im Erstlack, Titanitrot, Metallic, Leder, Champignon, Automatik, Klima, Schiebedach, Xenonscheinwerfer, Sitzheizung, Regensensor, Bose Sound, Original, MB10 Radio vorhanden, Einladsordner voll Unterlagen zur Historie. Bei Auslieferung, Service neu von MF Motors, gerne Vermittlung von Bürger und so weiter. Das ist die ganze Beschreibung von dem Auto.
Ja.
Da steht ja auch keinerlei Zustandsbeschreibung drin.
Ja.
Nie bei mir.
Ja.
Sondern wenn ich diese Anzeige lese, bei Auslieferung Inspektion, ist ja der Umkehrschluss daraus, dass ja eine Inspektion fällig ist.
Mhm.
Ist ja klar.
Mhm.
Also kann man auch von ausgehen, dass ein paar Sachen gemacht werden müssen, die man in der Inspektion findet. Wenn ist halt Inspektion. So. Mich ruft jemand an, vor 2 Wochen, wegen dem Auto, diskutiert lange mit mir, schreibt mir eine Mail, noch eine Mail, diskutiert wieder mit mir. Schlussendlich sagt er, ja, das wäre so das Auto, was er sich vorstellt, er würde gerne kommen, sich den angucken und hat ihn reserviert. Kommt aus einer weiten Entfernung mit dem Zug gefahren, hat hier im Hotel übernachtet, steht hier mittags um 1 und guckt sich das Auto an. Und sagt, ja, Wahnsinn, und auch mit dem Erstlack, das ist ja nun mal, und er hat auch keinen Rost gefunden, augenscheinlich, hat er auch nicht erwartet. Und war erstmal begeistert vom Zustand. Machen wir eine Probefahrt. Oh, bei der Probefahrt habe ich so 3-4 Mal fast einen Herzstillstand gehabt, weil er noch nie Automatik gefahren ist. Ja.
Okay.
Wobei, wo ist das Problem?
Naja, man muss nur den linken Fuß vergessen. Das ist das Entscheidende. Den linken Fuß bitte lassen.
Das, und wenn man in D schalten will, muss man vorher die Bremse treten. Ne? So,
ja, soll
ich sagen. Okay, wir fahren. Und dreimal habe ich gedacht, der auf meiner Seite, der Spiegel, der rasiert jetzt ein parkendes Auto ab. Also ich hatte fast einen Herzstillstand. So, er hat einen Termin gemacht beim ADAC zum Gebrauchtwagen-Check. Kannst du da ja machen, kostet 75 Euro als Mitglied. Das ist ja dann ein Kfz-Meister, der das Fahrzeug begutachtet. Müssen alle die Halle verlassen.
Eigentlich eine coole Geschichte, also, finde ich.
Eigentlich
eine
coole Geschichte. Die brauchen noch weit über eine Stunde, also sie nehmen sich richtig Zeit. Und dann hast du hinterher 5 DIN A4 Seiten, ich habe die Kopien zum Glück davon, 5 DIN A4 Seiten mit Mängeln, Nichtmängeln, whatever. Es hat das Auto, auf diesen 5 Seiten sind irgendwie 100 Punkte, keine Ahnung, 20 auffällige Punkte, so Sachen wie Kleinigkeiten, steht dann Reifen überaltert. Das aber 4-mal, weil Reifen vorne links, Reifen, sind ja 4 einzelne Punkte. Also hast du schon mal 4 Punkte Reifen überaltert. Ist ja so, okay, alles klar. Dann ein Bremsschlauch leicht porös.
Ja, ja,
so.
Okay, ja, Bremsschlauch,
dann,
ja.
Erster schwerer, die haben so leichte Mängel und schwere Mängel. Ne? Erster schwerer Mangel, Haubendämpfer, Kofferraum nicht in Ordnung. Also weil der nicht mehr...
Ja, 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 ist klar.
Also der schwere Mangel, deshalb, weil der Ding am Kopf fallen kann.
Ja,
ne?
Ja. So, er braucht neue Stoßdämpfer jetzt.
Genau. Dann war noch ein leichter Mangel, ein Nebelscheinwerfer, Höhe nicht ganz korrekt, also so Kleinscheiß. Der aber, wenn ich ein Auto zu MF Motors in Inspektion gebe, so gemacht ist. Der Wagen würde ja eine komplette Inspektion kriegen. So. Der Wagen hatte im März neuen TÜV in Wuppertal. Ja? Vor dieser Fahrt nach Hamburg und vor diesem TÜV-Termin damals stand das Auto weit über ein Jahr. Und der Besitzer, ich habe das ja von dem Sohn bekommen, das Auto, der Besitzer ist ja ein Seniorenstift gezogen, so ist ja die Story. Der hatte ja auch übrigens Brief und Schein, die Papiere sind ja nicht auffindbar gewesen. Und da der Sohn die Wohnungsauflösung und alles macht, hat er auch schriftliche Vollmachten, wurde Brief und Schein neu ausgestellt. So. Nebengeschichte. Also, dann kommen nochmal 2 schwerwiegende Mängel. Traggelenke links und rechts mit Spiel. Okay. Dann ging die Diskussion los. Ja, wie das denn sein könnte? Auto weit über ein Jahr steht an einer Stelle. Ja? Und du dann 500 Kilometer fährst. kannst du dir relativ sicher sein, auch wenn es nur die ersten sind, dass die Traggelenke danach Spiel haben.
Klar. Die hatten aber vorher auch Spiel, bevor er lange stand, und wenn man ihn gefahren wäre. Also, dass man, ich meine damit nur, es ist aber Banane. Nee,
pass auf.
Ist
ja erstmal, die Frage ist, aber, ist dann, nicht, ist warum hat er den neuen TÜV bekommen? Dann habe ich gesagt.
Ja, weil es wahrscheinlich noch eine Toleranz ist.
Was?
Weil es auch noch in der Toleranz ist. Und nee, weil der TÜV auch nicht.
Nein. Ich habe gesagt, Leute, ganz ernsthaft, TÜV war vor 4 Monaten, wer weiß, ob die überhaupt Spiel hatten damals. Weiß man doch alles gar nicht.
Ja.
Ist doch Quatsch. Oder auch, ja, der Nebelscheinwerfer, der ist nicht korrekt eingestellt. Wie kann das denn sein, wenn der Wagen TÜV gekriegt hat? Dann habe ich gesagt, es kann sich auch auf der 500 Kilometer Autobahn verstellt haben.
Nein,
oder es wurde nicht geprüft.
Beim Lichttest
oder
wird doch der Nebelscheinwerfer die Höhe nicht geprüft.
Ja, whatever. Weißt du, es war eine Wahnsinnsdiskussion. Dieser Test und so vom ADAC, super. Was ich ein bisschen unprofessionell fand, war, dass dieser ADAC-Mann dann in diese Diskussion mit aufspringt. Ja, warum hat das Auto denn mit ausgeschlagen oder mit Traggelenken, mit Spiel TÜV bekommen? Von dem erwarte ich eigentlich, der soll neutral bewerten, was ist defekt und nicht defekt und nicht darüber diskutieren, warum es so ist. Das geht ihn gar nichts an.
Nee, der kriegt 75 Euro, er macht dafür ja grundsätzlich erstmal einen guten Job, weil
er
offensichtlich alle Mängel gefunden hat.
Das ist doch vollkommen super. Okay, alles klar. Du, dann setzen wir, alles klar, okay, gut, alles geprüft. Jetzt fahren wir zurück zur Garage 11. Er fuhr wieder. Dann ging die Diskussion los während der Fahrt. Ja, aber so und so und so. Dann habe ich gesagt, ja, wissen Sie, ist doch gar kein Problem, wird alles gemacht. Ja, wie auch die Traggelenke. Ich sage, selbstverständlich, gar kein Problem. Übrigens, die Traggelenke, ne?
Die kosten Geld.
Ja, weißt du, wie viel?
Beide zusammen? Ja, gut, wenn das, also Ganze mit Gummis und so weiter, oder wovon reden wir?
Nee, die Traggelenke,
ja.
Diese Balls, kosten 38,42 Euro.
Ja, achso, nur die, ja.
Das Set
ja.
für den Mercedes von SKF, also nicht aus China.
Ja.
So, 38,42 Euro plus Einbau. Das ist Pillepalle.
Ja.
Für mich ist es überhaupt, ich hatte das ja, also in diesem Preis von dem Auto, habe ich ja von vornherein ungefähr, weil ich wusste, die Reifen, das muss ja jetzt gemacht werden, da sind 2000 Euro Puffer drin für eine komplett große Inspektion bei MF-Modus.
Und
damit kannst du auch alles erledigen.
Ja.
So. Da habe ich gesagt, ja, wird alles gemacht. Ja. Ja, aber ich hätte, das wäre im Internet, man hätte aufgrund meiner Anzeige vermuten können, dass das Auto mängelfrei wäre. Deshalb habe ich es gerade vorgelesen. Da steht gar nichts drin. Bei mir steht keine Beschreibung drin, sondern es steht drin, ein Service wird gemacht. Umkehrschluss, der ist fällig. Umkehrschluss ist wahrscheinlich nicht alles in Ordnung ist. So, also da steht ja nicht drin, das Auto ist mängelfrei, steht hier nicht
ja,
vor.
Ja, ja.
So, hier steht nur, was er für eine Ausstellung hat. Die Diskussion, die führe ich eh nicht mehr. Es steht nirgendwo bei mir, ich schreibe nirgendwo, das Auto hat einen tollen Zustand. Du darfst heute nicht mehr schreiben, Scheckheft gepflegt, das ist ein richtiges Problem. Mhm. Weil nach aktueller Rechtsprechung heißt Scheckheft gepflegt tatsächlich, du kannst verlangen bei diesem Begriff, dass das Scheckheft von einer Mercedes-Werkstatt, Fachwerkstatt geführt worden ist hinterher.
Aha, okay.
Ein Artu-Stempel, da bist du schon, hast du vor Gericht Pech gehabt hinterher. Bei Scheckheft gepflegt.
Okay.
Deshalb steht bei mir immer nur noch Bordmappe und Scheckheft vorhanden und nicht Scheckheft gepflegt. Es geht um den Terminus. Du musst echt aufpassen heute, weil es gibt genug Zeitgenossen, die wollen dir eh nur ans Bein pissen hinterher. Und dieser Möchtegern-Käufer, so wie der dann drauf war, der pisst dir jahrelang ans Bein. Der fährt über die Elbe, der Tank ist halb leer, dann ruft er dich an, er glaubt, die Tanknadel wäre nicht in Ordnung, weißt du so. Okay, eine Riesendiskussion im Auto mit mir gestartet. Wir sind fast hinten, hier, Luisenweg hier hinten bei Mr. Wash, durch die Süderstraße. Und dann sagt er Folgendes. Ja, da, wenn ich, der sollte ich die ganzen Mängel beheben und dann sollte ich ihn anrufen, dann kommt er wieder, dann wird das geprüft und dann wird er einen Vertrag unterschreiben.
Ja, das ist aber der an der richtigen Adresse.
Ja, pass auf.
Nee, man braucht kein Vertrauen.
Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, wissen Sie was, ich finde, dass unser Gespräch eine sonderbare Wendung nimmt. Ja, wie ich das meine? Ich so, ja, wenn Sie ein Auto kaufen wollen bei mir, unterschreiben Sie einen Vertrag, schreiben Sie von mir aus die Mängel rein oder der ADAC-Bericht ist als Mängelbericht Teil des Vertrages, wird denen dran getackert, die Mängel werden behoben, dann können Sie das Auto fertig, können Sie abholen. Ja, nee, also das wüsste er nicht, ob dann alles gemacht worden würde. Dann habe ich gesagt, aha, Sie vertrauen mir nicht. Vorher hat er mir, ADAC musste mir eine Stunde warten im Warteraum, da hat er mir eine Stunde erzählt, wie toll Garage 11 wäre, und er hätte alle Bewertungen gelesen und wie toll das alles ist. So, dann habe ich gesagt, ja, Sie wollen mir jetzt sagen, ich würde die Menge nicht beheben lassen, wenn ich den Vertrag schreibe. ja, wüsste man ja nicht. Und ich so, dann sagte er, aber ich könnte ihm ja vertrauen, er wird ja dann wiederkommen, sich das Auto nochmal angucken. Genau. Und dann habe ich zu ihm gesagt, pass auf, so läuft das hier nicht. So wird kein Geschäft gemacht. In 18 Jahren Garage 11 wurden hier grundsätzlich Autos verkauft. Es gibt einen Vertrag, es wird bezahlt und dann können Sie es abholen. Da sind gewisse Arbeiten erledigt, die vorher festgelegt wurden oder nicht. Es gibt keinen anderen Weg, um bei mir ein Auto zu kaufen. Gibt es nicht. Mhm. Auch nicht auf Zuruf. Ja, selbst wenn er nicht kommen würde, wäre dann das Auto ja komplett mängelfrei danach und dann mehr wert. Ich könnte das für einen höheren Preis verkaufen.
Na, er hat sogar noch eine Nachhilfestunde gekriegt, Herr Seltrecht.
Ja, genau.
Ja, sehr gut.
Genau.
Okay. Hast du mal was gelernt?
So, und der wurde immer verbohrter.
Ja.
Wir stehen hier oben vor der Garage 11. Ja. Er steigt aus, er war auf der Fahrerseite.
Ja.
Ich steige auf der Beifahrerseite aus. Gehe nach unten, mach's Tor auf, gehe wortlos wieder hoch, steige auf der Fahrerseite ein, gucke ihn an, er stand da und sagt, Sie kaufen das Auto hier sowieso nicht. Bin runtergefahren, hab Tor zugemacht, Sache erledigt.
Ja.
So.
Genau.
Kriege ich abends eine Mail, ja, das wäre so das hätte so unschön geendet, dieser Termin und so weiter. Und er wollte das nochmal bekräftigen, also wenn die Mängel behoben wären, wird er nochmal kommen, er wollte das Auto gerne kaufen und dann, ich wusste gar nicht, was ich sagen soll, da habe ich nur zurückgeschrieben, sehr geehrter Herr XY, vielen Dank, dass Sie da waren, für Ihr Interesse an dem Mercedes, hat mich sehr gefreut, das ist auch das erste Mal gewesen in 18 Jahren Garage 11, wo ein Kunde ohne einen Vertrag zu unterschreiben, Forderungen stellen würde, was an einem Fahrzeug zu tun wäre oder nicht. Und da er mir sowieso nicht vertrauen würde, würde ich ihn doch bitten, in Zukunft davon abzusehen, sich Fahrzeuge bei mir angucken zu wollen oder kaufen zu wollen. Mhm. Mit herzlichen Grüßen, Jens Eldrecht. Mhm. Ich sag mal, hackt's? Mhm. Weißt du, wie sauer ich war? Ich bin hier aus der Garage weggefahren. Ich war auf 270. Mhm. Ich war auf 290.
Ich kann das so nachvollziehen.
Und dieser, ich kann ja nicht sagen, was er macht und wer er ist.
Ja,
ich kann nur eins sagen, um zum Einordnen. Der Ordner zu dem Auto, da haben wir drüber gesprochen, ist ja von dem Vater, der war Oberbaudirektor Schalupa, also Beamter, der ist ja so geführt worden.
Ja, ja,
so
ganz,
ich schwöre dir, dieser Ordner wäre bei diesem Menschen so weitergeführt worden, nur zur Einordnung.
Ja,
ne?
Ja, ja, ja. Das ist, mir ist das schon alles klar. Also ich brauche auf jeden Fall nochmal den Namen von dem Prüfer vom ADAC, den musst du mir nachher geben, weil den würde ich gerne abwerben, weil all das, was er gefunden hat. Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Dieser Mann kommt mit seinem Auto in die Werkstatt bei Mercedes und all diese Dinge, die auf dem ADAC-Protokoll stehen, schreibst du ihm auf, müssten gemacht werden bei so einer C-Klasse. Weißt du, was dann ist? Der gibt die ab. Weil diese Reparaturen dieser Dinge, die du gerade genannt hast, dann in einer Mercedes-Benz-Niederlassungswerkstatt mit 20 Mängeln, die, wo man sich drüber streiten kann, wahrscheinlich auch über das eine oder andere, ist halt immer so, ne? Und die meisten sagen ja nun auch, ich meine, die sagen, ja, ich fahre damit eh nur Brötchen holen, dass die Reifen 10 Jahre alt sind, weiß ich, aber die sind immer noch schwarz und Risse sehe ich nicht, so, ne?
Gut, also, die Reifen in der Größe, geschenkt, kosten 100 das Stück.
Kosten auch nichts, genau. Aber, nein, aber was halt ärgerlich ist.
Ich habe es ja einkalkuliert in den Preis.
Ja, ja, ja.
Ich habe ja gesagt, nein, bei 13,9 ist das alles erledigt.
Ja.
Und dann, was ich ihm auch gesagt habe, gesagt, wissen Sie, warum ich das nie machen würde, was Sie da von mir verlangen? Weil bei mir permanent Leute kommen, die dann sagen, ach nee, lassen Sie mal, ich nehme den so, kann man einen anderen Preis machen.
Genau.
Genau das ist gestern passiert. Gestern kam ein Interessent in der C-Klasse, guckt sich die an, der fährt im Moment einen C230 Kompressor Kombi.
Ach witzig.
Den hat er gekauft mit 10.000 Kilometern. Der Wagen ist jetzt gelaufen 360.000 und durch.
Kommt der hier aus der Nähe?
Boah, ja, aus Richtung OD irgendwo.
Ja, okay.
Wagen ist 360.000 gelaufen, hat hier Rost, ist durch.
Mhm.
Mhm. Und sagt, ja, aber der ist immer, das hat der Motor war nie kaputt. Der ist immer nur gefahren.
Mhm.
Der war immer ein Mega-Auto. Und wäre top, das wäre jetzt das gleiche als Limousine. Wäre sein letztes Auto dann, er ist jetzt über 70 auch, ja?
Mhm.
Wäre dann sein letztes Auto. Er ist selber gelernter Kfz-Mechaniker.
Mhm.
Ich glaube sogar, hat bei Volvo gearbeitet lange, bei Autonova.
Mhm.
Und dem habe ich jetzt einen Preis gemessert. Was kostet das denn im Ist-Zustand? Dann habe ich einen Preis genannt, was das im Ist-Zustand kostet. Das
Auto. Und dann hat er gesagt,
das ist super, ich will noch eine Sache checken. Ich würde den gerne kaufen, lass uns am Montag sprechen. So, ja. Das ist klar. Ja. So. Und er ist genau der Fall. Er kauft ihn und dann hat er gesagt, hat er sich das angeguckt, auch die Mängelliste, und sagt zu mir, klappert da irgendwas, wenn man damit fährt? Sag ich, nee, klappert gar nichts. Und dann sagt er, ja, ich würde ihn so weiterfahren. Ich würde da gar nichts machen an dem Auto.
Ja, ja,
klar. Neue Reifen, ja. Und ein Ölwechsel und so, ja klar, also Inspektion, aber die Traggelenke, sagt er, wenn da nichts klappert, warum, ich, was, wie? So, ne? Weißt du? Und ich sage hinten, der Haubendämpfer von der Kofferraumklappe, der guckt mich ganz unglaublich an, weil man das ja ausprobiert, wie so, ja, könnte ein bisschen leichter wieder, also nicht so leicht nach unten gehen. Aber das ist ein schwerwiegender Mangel. Und dann wurde dann hinterher gesagt, ja, das Auto hätte 20 zum Teil bedeutende Mängel, wie ich so ein Fahrzeug anbieten könnte. Ganz ernsthaft nochmal, Leute, das Auto hier ist, und das verwette ich meinen Arsch drauf, die beste C230 Kompressor C-Klasse, die du in Deutschland im Moment kaufen kannst. Aber ganz sicher. Aber 1000-prozentig. Die ist unfallfrei. Ja, ja. Und auch der ADAC-Mann musste sagen, nee, der hat nichts an Rost gefunden an dem Auto. Die ist rostfrei.
Ja, komm. Wir brauchen gar nicht
weiterreden. Und die ist jetzt, kommt's, komplett nachlackierungsfrei.
Und dem ADAC-Mann ist aber trotz seiner Einmischung nicht über die Lippen gegangen, ist das ein sehr, sehr gutes Auto?
Doch. Er hat ich habe zu ihm gesagt, soll ich Ihnen mal was sagen? Und Sie werden auch die nächsten 5 Jahre hier in Ihrem Job nie wieder so eine gute C-Klasse sehen. Und dann hat er gesagt, ja, das müsste er zugeben. So sehen Sie?
Ja. Ja, ja. Ja. Nein, aber man muss ja eins sagen,
ich finde das okay, wenn jemand, der überhaupt keinen Plan hat für Autos, der vielleicht auch mal auf die Schnauze gefallen ist mit einem Auto, das in Anspruch nimmt für 75 Euro.
Finde ich auch.
Bist du echt ein Mega-Check.
Ja.
Das ist echt geil beim ADAC, muss ich echt sagen.
Ja.
Da diese Einmischung zum Schluss der Diskussion, warum der denn von einem halben Jahr TÜV gekriegt hätte, das ist obsolet, kann man sich sparen, weil es auch Bullshit ist, weil man nicht weiß, wie der Zustand von einem halben Jahr war. Das ist Quatsch.
Ja. Ja.
So, aber da muss ich sagen, ADAC, das ist insgesamt eine tolle fachliche Leistung, auch wenn du die Liste anguckst. Ist echt geil.
Ich hab da noch mal zwei Dinge zu, einmal zu dem Käufer, aber noch mal, um einen Joke zu machen. Stell dir mal vor, der Espada-Käufer wäre damit zum ADAC gefahren, zum Check.
Ja, der war so schon so viel. Der, übrigens, jetzt kommt's, der Espada.
Da hätte er einen Nervenzusammenbruch gekriegt.
Nee, der Espada, an dem ist auch einiges dran zu tun, an Kleinigkeiten, wieder, immer wieder. Mm. Das ist ein Auto, was du nie fertig kriegst in deinem Leben.
Nee, ja, ja.
Und der hat den Espada tatsächlich im Ist-Zustand auch. Mm. Weil da waren so 2, 3 Sachen, wo ich gesagt, du, ist kein Problem, ich gebe dir zur MF Motors, wir machen nochmal einen kompletten Service und Check. Mm. Und der hat gesagt, nee, will ich nicht, ich habe eine eigene Werkstatt, wo der hin soll, die sich mit 12 Zylindern gut auskennen und so weiter, die auch das Auto in den Griff kriegen. Ich will den gerne so kaufen, und hat dann wirklich einen geilen Preis gekriegt fürs Auto und hat den auch so gekauft. Ja. Und das ist ja der Punkt. Und warum, ich mach doch nicht, vor allen Dingen auch die Diskussion darüber, warum ich nicht gewusst habe, dass da Traggelenke Spiel haben.
Ja, Jens.
Ich gehe doch nicht bei und stell ein Auto komplett auf den Kopf, bevor ich sie hinstelle in Kommission. Ich gucke es mir an, ich prüfe es kurz. Wenn ich sage, das ist gut, dann ist es gut. Punkt aus Ende. Da bin ich ganz brutal.
Ich kenne diese Art Käufer, kenne ich natürlich sehr, sehr gut. Die sind mir auch sehr häufig über den Weg gelaufen in meiner
Fliegen
Zeit
bei
Mercedes.
Fliegen hier raus.
Bei einem Neuwagen war das schon manchmal schwer genug. Aber die Frage, die ich dir stelle, ist nämlich gar nicht so einfach. Ich habe das in meinem Verkäuferleben, ich möchte sagen, wenn ich mich ganz hart erinnere, 3, maximal 4 Mal gemacht, dass ich einem Kunden gesagt habe, wissen Sie, ich verkaufe Ihnen kein Auto. Wir haben noch 45 andere Verkäufer bei uns in der Niederlassung. Da ist bestimmt einer dabei, der Ihnen gerne das Auto verkauft. Ich werde es nicht tun. Das ist ja eine spannende Geschichte. Und deshalb war ja auch deine Mail war ja sehr, ich sag mal, wertschätzend, defensiv, ja.
Andrea hat zu mir gesagt hinterher, weil ich mich so oft gekommen nach Hause war auf 290.
Ja, glaube ich.
Und so habe ich ihr das erklärt, habe ihr auch kurz gesagt, was er macht und so, wo er aus welcher Richtung.
Ja.
Hat sie ihn gegoogelt und sie, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ja, 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 ja.
Und sagt dann zu mir, auch dieser Mensch kennt das gar nicht,
genau,
dass jemand sagt, nö, das Auto nicht.
Genau.
So.
Genau.
Sondern die denken, du bist ja ein Gebrauchtwagenkäufer, du musst unbedingt dieses Auto jetzt an ihn loswerden.
Genau.
Das wird schon so passen. Nein, tut's nicht.
Und du hast jetzt, achso, die Verkaufsmeldung ist noch nicht drin, ne? Also am Montag sieht er das dann vielleicht, wenn er der andere genau. Zeitung sagt.
Das ist das Schönste.
Ja, genau, das ist das Schönste. Jetzt haben Sie, wie können Sie denn das Auto verkaufen? Wir sind uns doch noch gar nicht einig geworden.
Ja, ist richtig.
Wir sind uns doch noch gar nicht einig geworden.
Das ist der Punkt, wir sind uns nicht einig.
Wie können Sie denn jetzt das Auto verkaufen, wenn wir uns noch gar nicht einig sind? Genau. Aber wir sind doch mittendrin.
Nein.
Doch, ich will den doch trotzdem noch.
Nein, ich habe ihm ja geschrieben, er kriegt ihn nicht.
Ja, aber ich will ihn trotzdem noch. Sie bieten ihn doch an.
Nein.
Doch.
Ich biete ihm den nicht an.
Nein, doch.
Ihm biete ich ihn nicht an.
Ah, schöne Geschichte, Jens.
Boah.
Ja, ich kann mir vorstellen, das bringt einen zum Glühen, ne? Vor allem, wenn man das dann im Auto noch so erlebt, ne?
Ja, vor allen Dingen das Auto auch gerade noch.
Ja, wenn ja, stimmt.
Wenn du davor stehst und sagst,
ja.
Nee, best Beispiel, gestern kam der Olaf und hat den Mercedes den R129 gebracht.
Ja.
Nochmal vielen Dank, er hat uns hier eine Kiste mitgebracht mit leckerem Honig aus seiner Heimat, weil er meint, wir wären beide so Honigesser.
Mhm.
Dann habe ich so drauf geguckt, habe gesagt, der Frank mag keinen Honig.
Ja,
stimmt doch gar nicht. Krieg die beide die Gläser. Und zwei Quartettspiele und eine Tüte Haribos, das hier schön knistern kann. Und der steigt nur aus. Und was er als erstes sagte, ach, die schöne C-Klasse, dass die noch keiner gekauft hat.
Ja,
weißt du, das Auto ist, ich werde wahrscheinlich so schnell nicht wieder eine C-Klasse in dem Zustand sehen.
Nee, vor allem mit so einer interessanten Farbkombination, mit einer Ausstattung, die überhaupt nicht C-Klasse typisch ist, weil Leder und so weiter, das findet man schon schwer. Und die Autos, das wisst ihr ja auch alle, wenn du ein Auto hast, einen schwarzen mit schwarzem Leder, dann ist das der als 6 oder 7 Jahre alter Gebrauchter dann schon von jemandem gekauft wird, der gesagt hat, yippie-yay, Schweinebacken, es geht richtig los. Und nach 10 Jahren war die Kiste durch. Hier ist es halt wirklich so ein echtes Seniorenauto mit einem super coolen sportlichen Motor und einer Kombination, die alltagstauglicher gar nicht sein kann.
Ja.
Also gar nicht. Und wenn du dir den anguckst von der Innenraumqualität, ist der komplett bulletproof.
Ja.
Ja? Das einzige Problem, was so ein Auto normalerweise hat, ist eben der Rost. Der wird ihn irgendwann killen. Hier aber nicht, weil der hat keinen.
Genau.
Und da muss man jetzt nur erhalten.
Ja.
Fertig.
Ja.
So. Naja, das kann ich auch nicht verstehen. Aber ich habe mir den 129er eben auch genauer angeguckt, wenn wir da schon dabei sind. Wir haben ihn ja schon ein paar Mal angeteasert und so. Witzig ist, dass auf den Bildern, die du im Internet zeigst, das Leder schwarz wirkt. Also das, ich habe gleich gedacht, oh jetzt, da sind schwarze Sitze drin und der Rest ist blau. Das sieht ja nicht gut aus. Das ist auch nicht so. Aber hier sieht man dann, dass die Kamera sich was dabei gedacht hat, hätte ich fast gesagt. Der Wagen ist natürlich innen komplett blau. Richtig, richtig schön. Typischer 129er Geruch. Was ganz selten ist, habe ich in so einem Auto wirklich selten gesehen, ist dieses Becker Avus, was noch diese Tipptasten nach oben und unten hat.
Und wenn du einen Radiosender suchst, das ist ein Gummilaufband, was du so drehst.
Genau. Hat der das Gummilaufband?
Ja, klar.
Ach so.
Du kannst mit dem Gummilaufband kannst die Sender suchen.
Das ist so geil.
Ja, ja.
Also das ist
eigentlich ein Radio aus einer Generation davor.
Genau.
Die noch im 107er drin.
Genau, war. Und die musst du nochmal.
Konntest du hier noch bestellen, war hier ab Werk drin im Auto.
Genau.
Er ist Januar 90 zugelassen, ist irgendwie im Dezember oder so produziert worden, 89.
Ja. Ja, und was halt auch sehr auffällig ist, ich habe dann mal in den Kofferraum geguckt eben. Zum einen habe ich links so, denke ich, geil, haben wir noch nie im Podcast drüber gesprochen. Hufeisen, ja? Hufeisen, wie oft hat man das früher gesehen, ältere Menschen? Hufeisen ist ja Glückssymbol, auch das wissen ja heute schon viele nicht mehr so richtig, es sei denn, sie haben die Emojis alle durchgeguckt, da gibt's das auch. Und dann haben sich die Menschen das vorne irgendwie in den Grill gezimmert, hier zum Glück so, dass man es nicht sieht, wo auch immer das war, vielleicht war es auch immer im Kofferraum, hat auch von dort aus Glück gebracht. So eine typische Geschichte. Und dann haben wir uns den Kofferraum mal genauer angeguckt und auch da, wir haben ja schon oft geschwärmt über die Produktionsqualität eines 129er, aber ich will auch nochmal den Anspruch zeigen, den man damals hatte. Der Kofferraum ist eben nicht schwarz, sondern er ist eben genauso dunkelblau und zwar nicht nur die Teppiche, sondern eben auch die gesamten Kunststoffteile, die den Teppich einfassen, auch der obere Teil, der in der Haube ist, also in dem Kofferraumdeckel ist auch blau. Einfach mal, um zu sehen, was man damals so gemacht hat. Ne? Heute ist es so, wenn du heute in den Kofferraum eines x-beliebigen Autos guckst, dann ist das immer schwarz. Es ist der billigste, hoffentlich einigermaßen stabile Nadelvlies, den es gibt. Also nicht mal das, manchmal auch nur so bezogene, ich würde sagen, Kartonplatten. Das ist alles viel, 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 viel schlechter geworden. Und man hatte hier einen ganz anderen Anspruch, ne? Also auch wenn du eine helle Innenausstattung hattest damals, hatte der einen komplett hell ausgekleideten Kofferraum. Natürlich, ja. Und das ist selbstverständlich passend dazu. Ne?
Natürlich.
Und ja, das ist ja alles,
weil auch
die Ansprüche sind verloren.
Ja, weil auch der Mercedes dann zu dem Zulieferer gegangen ist und hat gesagt, einmal alles und wie jeder
genau.
Fehlt was.
Genau.
Genau.
Ja, genau.
Dann
genau.
Bist du den Auftrag los, mein
ja, Freund. Ja, genau. 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 Sieh zu, wie du diesen Kunststoff jetzt da auch in dem gleichen Blau hinkriegst wie.
Hinten um die kleine Ecke guckt ja. Zwar keiner hin, muss aber so sein.
Genau.
Genau.
Ja, total, ja. Total krass. Aber.
Nein, das ist, weißt du, Wertigkeit. Das ist ja schon eins unserer festen Bestandteile hier, dieses Thema. Da haben wir schon so oft drüber gesprochen. Das gibt's halt heute nicht mehr so. So. En Detail, diese Wertigkeit, weißt du? Wenn du überlegst, dieses Auto ist jetzt 34 Jahre alt, wie es da steht, 34,5.
Ja.
Ja?
Ja.
Und du setzt dich da rein, du machst die Tür zu,
ja.
Du fasst die Dinge an und denkst dir, es kann nicht sein,
In
welcher Qualität das alles gebaut ist. Das in 100 Jahren immer noch so.
Und wie verrückt, wenn man jetzt so die Baureihen sieht, ne? Wie, ich will das immer wieder sagen, Leute, versucht euch bitte mal in diese Zeit hineinzuversetzen. Wie muss das 1989 gewesen sein, wenn du dich in so ein Auto reingesetzt hast und den, also hier, das Auto ist aus Januar 1990, es ist also eins der ersten Fahrzeuge, hat auch eine Nummer, die irgendwo zwischen 5.000 und 6.000 ist, ich sag's hier nicht genau, hab's eben geguckt.
Ja.
Wie muss das gewesen sein, wenn du damit damals losgefahren bist? Du hast das Ding aus der Auslieferung bei Mercedes rausgefahren und bist losgefahren und alle Menschen links und rechts, also wirklich jeder, das Auto fand damals, da gibt's keinen, der das scheiße fand.
Nee, mit den Integralsitzen.
Ja. Ja, das konntest du nicht doof finden, das Auto. Nein, konntest du keine Chance. Vielleicht gab es ein paar Eingefleischte, die gesagt haben, ich bin Porsche-Fan, das ist kein Sportwagen und so. Mag sein, aber ganz ehrlich, das wollte er ja auch nie sein. Das ist ja kein 911er-Konkurrent.
Das ist auf der Automotorensport war das direkt wieder das beste Auto der Welt sozusagen. Weißt
genau.
Du, der kam auf den Markt und alle, Alter, was ist das denn?
Genau.
Da wurde ja wirklich, wenn du überlegst, dieser Schritt ja auch.
Ja.
Zwischen 1989 konntest du ja noch einen 107er kaufen.
Ja, genau. Ja?
Zwischen 107er
ja.
Und dem hier, ja. Das sind ja Lichtjahre.
Ja, das sind auch Lichtjahre an Fahrgefühl. Also ja. Lichtjahre.
Ja.
Ja, deshalb eine ganz coole Geschichte. Wir kommen gleich nochmal, aber da kommen wir vielleicht als Letztes zu, weil da würde ich gerne ein bisschen von schwärmen. Nochmal zu einem ganz anderen Fahrgefühl. Was ich aber mit dir nochmal besprechen wollte, ich habe im Moment das Gefühl, und man sieht ja auch so die letzten Wochen, wenn man die Presse liest über den Automobilbereich, dass der gesamte Automobilhandel komplett Kopf steht im Moment. Wenn du liest, dass BYD Probleme hat, dass es chinesische Automarken gibt, die pleite gehen, wo ich denke, ich wusste überhaupt bis gestern nicht quasi, dass es überhaupt Chinesen, dass es nicht Chinesen, ja, das auch, und dass ein Chinese pleite gehen kann, wusste ich auch nicht. Also völlig crazy. Und dass BYD sich jetzt dann mit Hedin, by the way, eines der größten Autohandelsketten Europas, die haben alle möglichen Marken, unter anderem eben auch sehr viel Mercedes übrigens. Und das ist der Generalimporteur quasi für BYD. Und dass die sich jetzt gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, warum diese Autos hier nicht laufen in Europa. Ehrlich, ich kenne ja, also ich weiß ja ein bisschen mehr darüber, weil ja auch wir noch eine andere Marke haben, die sehr stark chinesisch angesteuert ist. Jens, Ich bin heute Morgen vorbeigefahren, Amsingstraße, wenn du dann da vorbeifährst und du siehst dann die Autovermieter, die noch BYDs haben, oder die BYDs fahren. Wer soll im Leben darauf einen Restwert kalkulieren, der in irgendeiner Form passen könnte? Die Restwerte sind ja sowieso außer
Hand und Band für Elektrofahrzeuge. Das ist doch eine Marketinggeschichte. Du gehst bei mir durch die Seitenstraße morgens mit dem Hund spazieren und da steht vor ein paar Monaten so ein BYD und du siehst das Auto und du kannst es als nichts identifizieren, außer dass es ein Auto ist.
Ja.
Ja. Es ja, ja. So, hat keine Identifikation. Es ja. ist irgendwie so SUV-Matsche, keine Ahnung. Ich ja. sage, was ist das denn? Und guck hinten drauf und sehe nur den ganzen kompletten Schriftzug.
Build your dreams.
Genau. Und denk mir, was ist das denn für eine Scheiße? Weißt du? Also, das ist ja, das hat ja keinerlei Identifikation, das ja. Ding.
Build your dreams selber und such dir jemanden, der den so auch noch aus. Verkauft.
Und was du gerade sagst, ganz lustig, gestern Abend war Wirtschaftsfernsehen, habe ich irgendwo gesehen, wo, auf welchem Sender denn? Ging es genau um den um Elektromärkte, um Automärkte, wie die gerade abgehen. Was mich gewundert hat, Elektromärkte.
Ja.
Elektromarkt ist in Europa im Durchschnitt 12,6% der Markt. Mhm. In Deutschland 12,5%. Ich hätte gedacht, es ist weniger. Das heißt, das ist tatsächlich, und was ich gar nicht so auf der Pfanne hatte, wir sind immer noch der drittgrößte Automarkt der Welt.
Ja, das ist so.
USA, China, Deutschland. Kein anderes Land hat so einen Grund. So, ja. Und auf dem drittgrößten Automarkt der Welt, der ingenieursgeprägt ist von früher. Sagen wir Mercedes, Opel, BMW, whatever. VW hat eine Wahnsinns-Ingenieur- Dings hingelegt eine Zeit lang unter Pierre. Ich weiß nicht, so, also so. Wie soll denn, was denken die Chinesen denn, was die Leute hier haben wollen?
Ja, und, weißt du, jetzt kommt noch eins dazu, Jens, nur mal so also interner, ne? Wenn du diese Autos, die dann teilweise nur über Lead-Direktvertrieb vertrieben werden und wo sich dann der Händler, der diese Marke hat, einen Finanzpartner suchen muss, der ihm dafür eine Finanzierung oder ein Leasing anbieten kann, weil die Hersteller das alles nicht haben. Verstehst du? Die haben keinerlei Infrastruktur.
So, Olaf, jetzt machen wir die Weingemüse auf.
Du machst alle fertig jetzt. Das müsst ihr jetzt kurz ertragen.
Übrigens, hast
du eigentlich gesagt, dass die Kiste für mich ist?
Für uns.
Ah, auch für uns.
Okay.
Ich dachte, es gab zwei. Nee, alles klar.
Was?
Kisten. Deshalb habe ich, alles klar. Futterneid nennt man das. Wo eigentlich stehen geblieben? Verdammt.
Wir müssen selber um die Finanzierung sich kümmern.
Ja, ganz genau. Also wo es darum geht, dass normalerweise bist du es ja gewohnt, dass eine Marke hat in der Regel eben auch eine eigene Bank. Diese eigene Bank liegt im Zusammenhang mit einer Restwertkommission Restwerte für Fahrzeuge fest und diese Restwerte sind dann über einen gewissen Zeitraum stabil und du musst halt in einem sogenannten Agentensystem den Händler auch risikofrei stellen. Das heißt also, der kann ja nicht nachher im Risiko sein, wie das Auto nach 3 Jahren vermarktet wird. Es sei denn, er macht die Finanzierung selber mit einem Anbieter und er selbst garantiert dem Anbieter, dass das Auto, keine Ahnung, 50% nach 3 Jahren mit 30.000 Kilometern wert ist. So, nur um mal das Prinzip zu erklären. Wenn du dafür aber keine sichere Struktur hast und im Moment gar kein Mensch weiß, was für Restwerte für solche Autos angesetzt werden können auf dem Gebrauchtwagenmarkt, dann wird es halt schwierig. Und wenn ich mir angucke, es war ja extrem lange, und zwar als sie dieses USP hatten, waren ja die Preise von einem Tesla sehr stabil. Also Tesla, auch so Model S, da gab es ja auch damals gar nichts anderes, waren auch mit höheren Laufleistungen immer noch verhältnismäßig teuer und wertstabil. Weil sie auch grundsätzlich gute Batterien hatten, die auch über Jahre hinweg noch eine sehr gute Restkapazität hatten, so dass man so ein Auto als Gebrauchten durchaus als begehrenswert in einer Zeit, in der es nichts viel anderes gab, sehen konnte. Mittlerweile stapeln sich ja auch da die Autos überall im Netz, ja. Und ich persönlich, also wenn ich ein Elektrofahrzeug kaufen wollen würde, ich wäre auch lost, weil du willst ja eigentlich
einen Volvo kaufen.
Jetzt mal ganz blöd, du willst ja eigentlich, und da passt eine Geschichte ganz gut, die mir ein Kumpel gerade diese Woche erzählt, das war ulkig, du willst ja eigentlich, sagt ja jeder im ersten Step erstmal, wie viel Reichweite hat er. Und da will ich eine Geschichte zu erzählen. Ein Kumpel von mir hat einen Taycan und der fährt mit diesem Taycan nach Bremerhaven und musste dann laden auf dem Rückweg und da war ein Sprinter, auf jeden Fall ein Transporter, der auch geladen hat und da waren zwei Handwerker und die haben ihn dann gefragt, sag mal, oh, cooles Auto, wie viel Reichweite hat er denn? Und dann hat er gesagt, wieso wollt ihr denn das wissen? Ja, einfach so, wir wollen das mal wissen und so. Er sagt, ja, das sage ich euch, wenn ich gleich wiederkomme. Ich muss mal kurz auf Toilette und will noch mal kurz in den Shop. So, dann kommt er halt wieder, nachdem er auf Toilette war und im Shop war, klemmt sein Auto ab und sagt, ich fahre jetzt los. Ich habe jetzt wieder 80%. Wollt ihr immer noch wissen, wie meine Reichweite ist? Und dann haben die halt verstanden, dass natürlich ein Auto, was extrem schnell laden kann an einer Schnellladestation, so wie der Taycan, dass es da nicht um die letzten Meter Reichweite geht, sondern mit 8 Minuten Laden, ey, da holst du dir halt einen Drink und gehst du mal kurz auf Toilette und alles ist super, ne? Und genau das ist eben, der hast so eine starke, ich sag mal, Verbesserung und Veränderung dieser Fahrzeuge permanent, dass es halt interessant wird, wer am Ende, auch hier ein Beispiel, einen alten Smart 4-2 elektrisch, mit dem du halt im Winter mit auf der Autobahn dann halt 80 Kilometer kommst, wer soll sowas dann noch kaufen? Weißt du, ich meine?
Genau.
So, und da sage ich, dass der gesamte Markt ist im Moment sowas von, ja, aus den Fugen gefallen und die Konsumenten wissen nicht, was sie tun sollen. Und viele sind
die Hersteller wissen es doch auch nicht.
Und die Menschen, die ich ja auch bei uns häufig erlebe, gerade Ältere, die der Meinung sind, sie müssten jetzt was für ihr grünes Gewissen tun und müssten ein voll elektrisches Auto fahren, um nach außen in ihren Enkeln zu zeigen, dass sie was tun, die sind alle ja so desillusioniert, wenn sie dieses Game plötzlich mitspielen müssen, ja, weil sie mit einem Auto, was ja früher eine gewisse Unabhängigkeit bedeutete, heute viel, viel planerischer unterwegs sein müssen, wenn sie Strecken fahren, dann funktioniert das eine oder andere nicht. Ich will da gar nicht drauf rumhacken. Mir geht's nur darum, im Moment weiß keiner so richtig, in welche Richtung die Reise geht. Und die einzigen, die ja sehr, sehr konsequent und jetzt eben auch uns, also den deutschen Automarken das Leben schwer machen, sind die Chinesen, weil bei denen das Thema Verbrenner ja nur noch mit einer Quote, die werden ja verlost, heißt es, ne? Frage ich mich auch, wie das funktioniert. Also musst du kannst dann einen losziehen und wenn du ganz viel Geld hast, hast du vielleicht Glück, eins zu kriegen oder wie soll das funktionieren? Hast du dich damit mal beschäftigt? Nö, ne? Mm-mm. Naja, betrifft ja auch nicht uns. Also auf jeden Fall ein verrücktes Thema.
Ein anderes, ja, die Hersteller wissen es doch selber nicht, sonst kämen nicht solche Dinge zustande wie Volvo propagiert ja auch ganz groß, dass sie ab 2030 voll elektrische Marke sind. Haben aber jetzt gestern in der Automotoren Sport so ein kleiner Artikel unter News. Ja, jetzt wird der Volvo XC90 dann doch nochmal gefaceliftet und kriegt dies und das und jenes. Der wird dann doch nochmal weitergebaut als Hybrid, also als Benziner mit so. Aber nur bis maximal 2030. Bla bla bla. Ihr werdet euch alle umgucken. Das ist ja, wie wir damals mit Oliver Schmidt hier den Podcast hatten zum Thema E-Fuels. Ich bin ja der Meinung, dass es für alles einen Markt gibt, auch für Elektroautos gibt es einen Markt.
Auf jeden Fall.
Wie damals mit dem Taxifahrer, wo ich erzählt habe, ja, der Taxifahrer sagt, der ist super, ist genau seine Schicht, hält der Akku, ist doch super. Der fährt emissionslos durch die Stadt seine Schicht. Das ist doch ein perfekter Einsatz. Ja.
Yeah.
Ich will jetzt kein Elektroauto haben, wo ich jetzt durch Schweden gefahren bin und gedacht habe, boah, stell dir mal vor, die ganzen langen Strecken mit dem E-Auto, wäre gerade da kein Problem, weil die Infrastruktur haben. Da kommt eine Tankstelle, die hat 6 Zapfsäulen für Autos, daneben ist direkt ein Platz, da sind 20, aber locker 20 E-Ladesäulen gewesen. Weißt du, also
Jens, ne? Ehrlich, ich fahre super gerne voll elektrisch. Ich fahre es ja im Moment als Dienstwagen permanent. Habe jetzt den nächsten gekriegt. Ich habe jetzt zu Hause meine Ladeinfrastruktur, die super ist mit Solarzellen natürlich. Und ich kann natürlich bei der Arbeit laden. Für mich ist das ja alles super easy. Aber ich bin ja nicht der typische Use Case. So. Und trotzdem, natürlich überlege ich mir, wenn ich jetzt eine weitere Strecke fahre, muss ich zumindest entweder planen oder was anderes nehmen. Ne? So.
Genau.
Und das sind halt so die Punkte.
Ja. Aber genauso wie für jeden Case es die Lösung gibt,
genau,
muss die halt auch weiter angeboten werden.
Genau.
Das ist meine Meinung.
Genau, das stimmt. Das stimmt. Und ein Case, da gibt es ja in der Regel keinen Case, wo man die brauchen könnte. Also zum Glück hast du hier nur Autos, die man nicht braucht. Und eins, da habe ich mich eben vor dem Podcast irgendwie eine Viertelstunde mit beschäftigt und mich dann leider ein bisschen verliebt.
Wir Quang kann es leider nicht aber
Jens,
bekommen.
Aber Jens hat zu mir gesagt, du kannst das leider nicht bekommen, weil es wäre wieder ein Auto, was du nicht fährst. Und dafür ist es zu schade. Hier ist ein wunderschöner alter Ford in die Garage 11 geballt. Und zwar kein 11M, sondern ein 12M.
Taunus 12M.
Taunus 12M.
Baujahr 62, Typ G13 nennt man den. Das Auto ist unrestauriert, patiniert. Hat zum Teil nachlackiert, ich habe es durchgemessen, es ist aber auch schon alles matt wieder. Mhm. Der Wagen hat einen Pappdeckelbrief erster Hand, ist 1982 mit dem Motorschaden abgemeldet worden mit 98.000 Kilometern.
Ist blau-weiß, also so ein blau
Himmelblau.
Himmelblau. Ja, so ein Werkzeugschrank blau. Mhm. Und
man hat, er sieht
hat
aus
einen Charme.
Wie diese Bilder in den Wirtschaftswunderprospekten
ja.
vor dem neuen Eigenheim.
Ja. Ja.
Wo die Frau ja. mit dem Petticoat ja. und dem Faltenrock aussteigt.
Ja, genau. Genau, so. Genau, genau. Mit so einem Kinderwagen mit großen Speichenfelgen.
Was meinst du, wie deine Frau mit dem Faltenrock aussieht? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du hast ja irgendwie eine Idee, warum du so ein Auto haben willst.
Ja, 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 ja. Ich kläre das Thema Faltenrock nach dem Podcast.
Ja.
Das Auto sieht, also erstmal, das Auto sieht halt sowas von zum Liebhaben aus. Im ersten Moment denkt man auch, das ist so Kinderkarussell-Auto, weil die typische Farbgebung, also dieses Blau-Weiß, ja, innen dann auch. Innen weißes Bakelit-Lenkrad, die Instrumente sind schön, die Innenausstattung ist wirklich schön, das Armaturenbrett, das ist ja alles aus Blech.
Genau, die Innenausstattung ist komplett original erhalten und diese Sitze haben so Inlays aus Stoff, die sind erneuert worden, weil es der Stoff aufribbelte. Mhm. Aber das Kunstleder rundherum ist alles original. Auch die Türpappen, alles original. Und der Wagen, dieser Erstbesitzer, hat sich dann einen neuen Taunus gekauft 1982 und hat den beim Vorderhänder stehen gelassen mit kaputtem Motor. Das Auto stand 30 Jahre lang in einem Ford-Autohaus in der Ausstellung. Der Motor ist mal überholt worden. Der Zylinderkopf ist überholt worden, der alte Kopf ist noch dabei und Teile auch, gibt es eine Teilekiste auch. Und die gemachte Technik ist so 4000 Kilometer gelaufen, ungefähr. Und das Auto ist noch 6 Volt, noch nicht umgerüstet, ist in einem traumhaft schönen, unrestaurierten Zustand.
Wie viel Liter Hubraum hat sowas? 1,6 oder so? Wie viel Liter Hubraum hat sowas? 1,6?
Was denkst du, warum der 12M heißt?
Wegen der Zylinder, aufgrund der Zylinder?
Weil er 12 Zylinder hat.
Okay,
und manuelle
okay,
Schaltung.
Okay. Genau. Okay, also ein 1200er.
Ist, ein 1200er. Okay. Ist, ja, wie soll man das beschreiben? Also ich tue mich immer schwer damit zu sagen, ist im Top-Originalzustand, weil ich den Original nicht kenne. Und es gibt sicher irgendeinen Ford-Friedi, der mich sofort anruft und sagt, ja, aber Knopf Y ist ab Werk himmelblau, hier ist er jetzt weiß, was so. Deshalb, er ist unrestauriert und am Leben erhalten worden.
Ja, und er ist extrem charmant. Ja. Also auch diese Patina, ich will so ein paar Beispiele dafür mal nennen. Hinten auf den Rückleuchten, das ja. ist, glaube ich, es ist Kunststoff oder es ist Blech, weiß ich nicht.
Das ist so ein Blech und das ist so,
auf jeden Fall ist
so,
das so
wie so ein Flugrost.
Sieht so aus wie Flugrost, weil einfach der Lack mehr oder weniger ab ist.
Ja.
Und auf der Haube ist es eben auch so, dass er an den Sicken ist das durchpoliert, so leicht.
Ja.
Aber das sieht so gut aus und, naja, 6 Volt Technik, so ein Motor, so ein Vierzylinder, eine Dreigangschaltung, also vermutlich, wenn man das vernünftig behandelt, ist sowas auch sehr dauerhaft stabil.
Oh, Pust.
Und er sieht einfach sowas von zum Liebhaben aus. Es ist diese gesamte Aura im Innenraum, dieser 50-Style.
Ist total.
So ein bisschen so für denjenigen, der eigentlich ein Ami will, aber keine große Garage hat.
So. Genau, richtig. Genau so. Ja. Es könnte auch so ein Ford Crown Victoria sein.
Ja.
Nur eine Nummer ein kleiner.
Eine Nummer kleiner, europäisiert sozusagen. Aber wann sieht man sowas? Und
gar
vor
nicht.
Allem in so einem Zustand.
Gar nicht.
Und bei all der Schwärmerei ist sowas ja auch, ich sag mal vorsichtig, bezahlbar. Den Preis könnt ihr dann nächste Woche sehen.
Ich setze für 9,9 ins Netz. Kostet keine 10.000 Euro.
Mal gucken, ob vielleicht schon morgen jemand in den Podcast dann anruft. Ich bin auch gerade echt infiziert. Weil das auch, ich gucke mir im Moment relativ viele, habe ich dir auch ein paar geschickt, so Vorkriegsautos an, die ja wirklich billig geworden sind. Ja, so Opel Olympia und so ein Quatsch.
Ja.
Ist wirklich alles günstig, weil es eben viele gibt, die das dann irgendwann aufgeben, weil sie jetzt alt sind und 80 sind, keine Ahnung, wer oder noch älter, und ihr Hobby aufgeben. Und es kommen nicht mehr viele nach, die sich mit diesen Fahrzeugen beschäftigen, ne? Und ich weiß nicht, wie das bei den 50s-Autos ist. Das ist auch genauso schwierig, glaube ich. Bei Amis geht das vielleicht noch. Aber bei deutschen Autos, boah.
Ja, aber
es gibt auch nicht viele, ne?
Nee, es gibt nicht viele. Und das ist halt hier aber, wenn du tatsächlich so ein klassisches, richtig klassisches Auto fahren willst.
Ja, genau. Richtig
so am
Oldtimer.
So ein Oldtimer und am Wochenende zur Oldtimer-Tankstelle fahren möchtest. Oder mal ins Grüne mit so Picknickkörbchen. Dann ist das für unter 10.000 Euro der Einstieg.
Hm.
Weißt du, wo du sagst, ja, aber Wenn, Christian, wenn du ein Auto kaufst für 10.000 Euro, kriegst du einen halben Kia, keine Ahnung. Oder ein Drittel Deo oder was
weiß ja, ich. Ja, und jetzt mal rein von der Sache her. Dieses Auto, also du kannst ja eigentlich, wenn du das Auto in eine vernünftige Garage stellst, kann so ein Auto nicht mehr weniger wert werden. Nein. Der wird immer in einem gewissen Spektrum unterwegs sein. Ja, also sicherlich kann es sein, dass man ihn unbedingt jetzt sofort verkaufen möchte, dass man dann 2.000 Euro weniger bekommt. Aber vom Grundsatz her macht man mit so einem Auto kein Geld kaputt und es ist so unwahrscheinlich charmant. Also der kann ja wirklich auch auf jedem Bild gut aussehen.
Ja, der kann auf jedem Bild gut aussehen.
Charmant, echt charmant. Mich macht das Auto sehr an. Finde ich richtig cool und ist auch etwas, was du ja hier in der Art und Weise extrem selten nur noch bekommst.
Genau, und eigentlich ist das gar keine Garage 11-Ware, wenn man es so genau nimmt. Und ich habe mir den angeguckt bei dem Herrn, der rief mich an und dann habe ich gedacht, irgendwie mit dieser Patina und mit diesem, weißt du, so dieses, wäre der jetzt komplett neu lackiert gewesen und hätte er hochglanzpoliert bei dem vor der Tür gestanden, hätte ich gesagt, nee, das passt nicht. Mhm. Aber so, mit dieser Story und mit diesem, du fühlst das ja, dass das Auto original ist, weißt du, da passt das.
Ja, eigentlich fast ein Fahrzeug auch für Alex, ne, von der Oldtimer-Tankstelle. Yeah, also, yeah. Es ist eigentlich ein Auto, ja, aber gut, was man da. Ein
Opel-Mensch, anderes Lager, ne?
Ja, genau. Aber das ist ein Auto, was da perfekt hinpassen würde. Ja, ne? Du hast halt vollkommen recht. Ja. Da müsste man sicherlich noch mal ein, zwei Bilder davon machen. Ja. Ich finde den Wagen super charmant. Ja. Und ich finde halt interessant, auch für jemanden, der sich ein bisschen mit der Technik, wie funktioniert ein Motor, auseinandersetzen möchte. Weil es ist ja an dem Auto alles so eine Art Standardtechnik.
Das ist übrigens auch 62, das letzte Baujahr. Ich habe hier gerade mal nebenbei. Oh ja, doch, vielleicht bin ich da mit dem Preis. Puh, schwierig, ne? Ich habe hier gerade mal die Classic-Data-Liste aufgemacht. Da steht Zustand 1 mit 15 drin. Und Zustand 2 mit 9. Da bin ich ja.
Ja. Pass auf, das ist jetzt der Hörerpreis gewesen.
Nee, der kostet 9,9. Punkt. Ende. Kostet 9,9. Neupreis waren 5.660 D-Mark.
Das ist aber viel. Hm? Das hört sich aber viel an. Damals.
Nee.
Naja, gut. Nee. Gut, ich habe damals noch nicht gelebt.
38 PS,
süß. Ja, Wahnsinn. Ja. Alles andere Zeiten, ne?
Ja, und 62 ist tatsächlich das letzte Baujahr. Danach kamen die moderneren. Das ist ja hier auch im Endeffekt noch das Facelift von der Weltkugel.
Ja.
Towns Weltkugel.
Ja. Ja, auch ein bedeutendes Auto eigentlich, aber man sieht ihn nur noch super, super selten.
Ne? Ja, ich finde 9,9, das ist ein toller Preis, das ist ja auch schnell weg.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass es ein üblicher Verdächtiger Garage 11-Kunde kauft, der sagt, pass auf, ich will mein Portfolio vielleicht noch nach unten abrunden.
Abrunden,
genau. Ja. Ich habe übrigens was mitgebracht, Jens. Ich hatte... Da komme ich gleich zu. Ich habe ja mal so ein bisschen geliebäugelt, damit mit Patrick Dasse vielleicht ein Buch anzugehen. Ich weiß jetzt, dass wir es machen werden. Ich habe da jetzt eine Handvoll Menschen zusammen, die glaube ich, alles liefern können, was jemals oder was Relevanz hat zum Thema 500 EE 500. Und dann plötzlich taucht im Internet ein Buch auf. Das hier. Ganz neu.
Du brauchst ja keins mehr schreiben jetzt.
Guck's dir mal an und dann sag mir nochmal, ob ich eins schreiben sollte oder nicht. Ich habe das in dem Forum gesehen und du brauchst es nur einmal durchblättern und dann ist dir klar.
Man kann ruhig nochmal ein Buch schreiben. Ja.
Ganz ehrlich, vor allem hinten musst du mal gucken, sind wirklich so Händlerbilder drin, die in einer schlechten Auflösung abgedruckt wurden. Ganz, ganz übel. Keinerlei Daten.
Pass auf, das Beste ist, selbst beim Titelbild hat die Felge Macken.
Ja, richtig, genau. Aber ja, genau. Die Aber richtig, ne?
Ja. Manuel Krack hat das rausgebracht.
Ja, aus Spanien übrigens.
Manuel,
hab ich aus Spanien gekriegt.
Manuel hätte es hier sparen können.
Wir machen das jetzt nochmal richtig. Und ich freue mich total, weil Patrick mich auch angerufen hat und auch nochmal nachgefragt hat wegen des Themas. Und ich interessanterweise 3 Tage vorher mit noch jemandem gesprochen habe, der aus meiner Sicht wirklich so das Gehirn ist der letzten 25 Jahre, weil er sich auch mit fast nichts anderem beschäftigt hat, privat als mit dem Auto. Der hat alle, ich glaube, der hat alle Bilder von allen Autos, die jemals mal gehandelt wurden und so. Der ist total krank. Total, total geisteskrank. Und es ist auch derjenige, der, wie auch immer, ich will da immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das muss unglaublich viel Arbeit gewesen sein. Der hat sämtliche Fahrgestellnummern von 500e und E500 entschlüsselt und so tabellarisch aufbereitet. Und nochmal, das könnte, also ich weiß, dass man mit den Systemen das nicht so kann. Das muss man händisch machen. Und so aufbereitet, dass du wie in einem Marty-Report sagen kannst, es gab so und so viele mit der Farbe, so und so viele mit der Innenausstattung und so und so viele in der Kombination. Also völlig geisteskrank. Für diese, ich sag mal, 11.500 Stück sind es, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, ungefähr 500 E, 500, die es gegeben hat. Wahnsinn. Also schon echt stark. Und deshalb, ja, das wird ein Projekt werden.
Wird das ein 500 E Almanach?
Ja, weißt du, was das der richtige Begriff ist? Und interessanterweise hatte ich den im Hinterkopf und Patrick hat ihn genannt. Standardwerk soll es werden. Ah. Und Patrick ist ja nun mal bekannt für das Standardwerk. Ne?
Also nicht, soll es nicht der große Brockhaus werden, sondern der große Molanis.
Nee. Ich bin dann ja nicht alleine am Start. Entscheidend ist für mich, auch nicht mein Name dabei, sondern entscheidend ist für mich, dass es das Buch mit allen Daten, so wie diese unglaublich liebevoll und akribisch gemachten Bücher über Alpha, die sind ja Wahnsinn. Die sind ja, nochmal, das ist wirklich, da musst du eine Leidenschaft haben, um das so aufzubereiten. Das ist, und du bist so, ja auch ein riesen Fan davon. Sowas ist immer alles nicht billig, aber es ist halt was Bleibendes. Ja. Also von daher, ich bin da sehr, sehr gespannt. Mal gucken, was draus wird. Ich wollte das nur mal ankündigen. Und dieses Buch hier, ja, ganz nice, aber sicherlich alles andere als ein sogenanntes Standardwerk. Hast du dir denn diese Woche auch noch irgendwas angeguckt oder hast du dich nur geärgert über den 230K-Käufer? Gibt es irgendwas, was du dir angeguckt hast, wo du noch überlegst? Ich finde sowas immer interessant eigentlich, weil das ist manchmal so das Interessanteste. So, ja, nee, vielleicht.
Ey, ganz schlimm ist, es gibt, oh, das ist so schlimm, die ganze Woche gucke ich mir die Bilder schon wieder an. Ich mache den Reiter schon hier gar nichts.
Ja, das kenne ich auch, ja.
Es gibt einen lieben, in Anführungsstrichen, Händlerkollegen, der immer nur so 3-4 Autos anbietet. Mhm. Der Manfred Prossinger bei Salzburg.
Ja, ich sehe das schon aus dem Winkel heraus, was du da
der
schon wieder
hat, hast. Pass auf, der hat einen Fiat Panda 4x4.
Ja.
Wahrscheinlich ist es der älteste 4x4 Panda Österreichs.
Ja.
Das ist aus dem ersten Funktionsjahr auch, ein früher 83er. Und den hat er 2017 gefunden und gekauft bei einem Landwirt. Das Auto stand draußen im Schnee, im Dreck und ist komplett tatsächlich nur 39.000 Kilometer gelaufen. Mhm. Das siehst du dann in den ganzen Innenraumdetails und so, es wird so sein. Hat aber schon ein hartes Leben gehabt, hat schön durchgerostete Fußbodenwanne gehabt, durchgerosteten Kofferraum und so weiter. Und der wurde ganz akribisch zerlegt. Ja, und es wurden die durchgerosteten Blechpartien, so, es wurde alles fachlich
rausgetrennt,
perfekt gemacht. Aber trotzdem wurde das Auto nicht restauriert. Ja. Sondern man hat jede Macke, jedes Ausgetupfte, alles gelassen.
Ja.
Das Auto ist, auch der Innenraum, ja, zum Beispiel den Teppich, Sitze, alles rausgebaut, alles extremst gereinigt, aber wieder reingesetzt, keine Neuteile. Mhm. Dachhimmel hat hinten eine Beschädigung und so, weißt du, so. Das ganze Auto hat eine Grundpatina, das ist ein Traum. Mhm. Seit Jahren bin ich in dieses Auto verliebt. Immer wieder, wenn ich mir bin, ich sage, oh,
er bietet ihn so lange schon an?
Nee, er bietet ihn eigentlich nicht an. Sondern er bietet auf seiner Autosseite an, mit Preisen immer, und dann steht mehr, muss draufklicken. Hier steht auch kein Preis, weil er wollte ihn eigentlich nie verkaufen. Und er ist aber in so einem Prozess auch, wo er immer wieder an den Punkt kommt, okay, irgendwie nutzt er das nicht und irgendwie muss man das ja doch verkaufen.
Kenne ich gar nicht so.
Dann sagt er zu mir in einem Gespräch, das ist schon wieder ein Jahr her, ja, nee, das wäre gar nicht gut genug. Ich würde ja auch so Zwischenhändler kennen in Genua und so weiter, da würde ich einen besseren für weniger Geld bekommen. Das richtig, Aber das ist für mich nicht besser. Mhm. Den besseren für weniger Geld, das ist eh eine zweite oder spätere Serie. Mhm. Klar kriege ich, wenn ich einen Sergio anrufe, kriege ich für 10.000 Euro, wenn ich ein bisschen, wenn ich Glück habe, immer noch einen Top-Country-Club-Boss rein. Ja, ja, das ist dieses Thema.
Ja.
Aber ich kriege keinen Valley. Also Valley heißen die ersten Pandas, die unten Wellblech an den Türen
haben. Ja.
Ich kriege keinen Valley 4x4 aus dem ersten Produktionsjahr. Ja. In dieser, die Farbe heißt Verde Alpi. Also dieses Grün.
Ja, es ist auch so ein Forstgrün.
Ja, so ein Forstgrün, man weiß nicht genau.
Ein bisschen Tarn.
Und auch diese Innenausstattung mit diesem, das ist ja fast wie so ein Jutestoff.
Der hat die noch, ja.
Und dann die. Und alle Kunststoffe sind braun.
Ja.
Ja, so.
Das hast du ja fast nie.
Das kriegst du nicht. Das findest du nicht, so ein Auto. Und du findest, auch wenn du über das Parking jetzt mal europaweit guckst, du findest tatsächlich ein paar 83er, aber irgendwas ist immer. Die sind dann schon restauriert, dick überlackiert. Und da weißt du ja gar nicht, was ist da drunter und muss ich die auch teils erlegen, weißt du?
Ja, genau. So,
du weißt ja gar nicht, was du
irgendwas ist immer.
Irgendwas ist ja immer. Und diese Idee dieser Überarbeitung, den so original zu lassen, wie es nur geht, das ist ja genau das, was ich toll finde. Auch diese Patina mit dem Ausgedupften. Ich bin ja so diese Woche so mit diesem Auto, da habe ich erstmal dem Laurens den Link geschickt. Und Olli hat mal, also ich bin ja, wie gesagt, ich gehe seit 2 Jahren mit diesem Auto im Kopf durch die Gegend. Olli hat mal zu mir gesagt, boah, nee, ich weiß nicht, bei den Korrosierarbeiten hätte er dies oder das anders gemacht. Ich habe gesagt, okay, wenn Olli das sagt, das hat schon Gewicht für mich auch. Und dann sagte Laurens, ja, nee, ist schon gut gemacht, er würde da und da, und dann müsste man vielleicht die und die Partien nochmal mit Overtrol und so, weißt du, so. Da ich gesagt, ja, heute hat mir Laurens geschrieben und gekauft, Fragezeichen. Und dann habe ich gestern gesagt, ich rufe den Possinger mal wieder an. Dann habe ich am...
jetzt hast du es gesagt.
Was?
Den Namen.
Ja, nein, vorhin schon gesagt.
Okay.
Händler ist Prossinger, können auf die Seite gehen, der hat immer mal ein cooles Auto. Mhm. Ne? So. Der hat zum Beispiel gerade so ein Lange Y, so einen späteren, schwarz mit beigem Leder, Bose Soundsystem, der kostet 2.990 Euro. Guckst du auf die Bilder und sagst, hä? Das ist ein richtig viel Geld, richtig geiles Auto.
Ja, cooles Auto, ja. Und Bose Soundsystem.
Wahnsinn. Und da habe ich ihn angerufen und habe eine halbe Stunde wieder mit ihm gesprochen über das Auto und so. Und er hat mir jetzt nochmal versprochen, dass, wenn er sich wirklich durchringt, ihn jetzt dann doch abzugeben. Jetzt wäre jetzt mal wieder gefahren, da würde Öl raustropfen. Da habe ich nochmal zu ihm gesagt, das ist mir, die technischen Belange interessieren mich nicht. Mich interessiert dieser gesamtkonservierte Zustand. Wenn da Öl raustropft, ne, dann die Ölwanne muss gemacht werden, ne, denn Andreas freut sich immer über Arbeit von mir, wenn er zu viel zu tun hat. Dann stelle ich ihn zu MF Motors, dann wird es halt gemacht. Punkt aus Ende. Diskutiere ich ja nicht sowas. Gut, man weiß das nie bei mir. Oft lasse ich auch nichts machen und tue nur so, wie der Käufer von der C-Klasse vermutet hat.
Ja, ich weiß. Dafür bist du ja auch schon in Fachkreisen bekannt.
Fachkreisen bekannt dafür, dass ich gar nichts austauschen lasse an Autos und eher eigentlich mehr so aus der anderen Ecke. Egal. Und er hat mir nochmal versprochen, dass, wenn er sich jetzt durchringt, ihn wirklich zu kaufen, dass das nicht an mir vorbeigeht, sondern dass er mich dann anruft. Und heute Morgen mache ich einen Rechner auf, hat das Bild, meine Frau sieht es, sagt, was ist das denn? Und ich so, ja, der Panda, der Prossinger will den eventuell verkaufen. Ach, du sollst in der Garage 11 handeln. Und dann habe ich gesagt, ja, nee, also das wäre so, wenn der in die Garage 11 zum Handeln kommen würde, dann könnte ich den schwer verkaufen, dann müsste ich den erstmal selber behalten. Und dann hat sie gesagt, also, wenn ich das richtig verstehe, suchst du also einen Patienten, habe ich dir das gezeigt mit der Patina, also, du suchst also wieder so einen Patienten, der so ein Auto kaufen will. Aber du bist es diesmal nicht, hat sie zu mir gesagt. Ah, das habe ich dann mal so im Raum stehen lassen.
Ja.
Du bist das diesmal nicht, wir brauchen das nicht.
Ja. Meine Frau hat natürlich seit Jahren jetzt schon den Braten gerochen, wie man so schön sagt. Sie, wenn ich ihr ein Auto zeige und frage, wie sie den findet.
Ja, dann ist schon vorbei.
Dann ist schon vorbei. Ja. Ne? So, und dann kommt auch immer sofort, wir brauchen nicht noch ein Auto, wir sollten eher mal noch eins verkaufen. Und
eigentlich wollten wir auf die AIDA und überhaupt.
Genau. Witzig, dass du das sagst, habe ich gar gebucht. Nein, aber das ist wirklich, meine Frau kennt das ja alle schon. Und
ja, ich habe da ja auch einen Nagel im Kopf. Ey, dieser Panda geht mir nicht aus dem Kopf. Ich finde das so geil. Ja. Das ist patiniert. Guck mal hier, dieses Schild. Ne? Die, Guck mal hier, diese Patina hier, diese Beule.
Ja, ne?
Das lässt man alles so. Es muss alles rostbehandelt werden, dass das verschlossen ist mit Overdrol. Dann lässt man den auch.
Mir musst du es nicht erzählen. In Stade steht ein Challenger RT, ein 70er, ein echter RT mit Viergangschaltung, Pistol Grip, 383er Motor. Ich habe den gesehen, die Bilder, und dann ist da auch, da sind noch Bilder bei vom Erstbesitzer, da sind noch Bilder bei, wo du dann eben auch sehen kannst, dass das Auto eben auch ganz viel Erstlack hat und patiniert ist. Und denkst so, oh, genau so willst du ja ein Muscle Car haben. Du willst keinen von diesen totrestaurierten Autos, die irgendwie total glänzen und der glänzt mehr und ist gerade, als er jemals vom Werk aus war. Sondern du möchtest eigentlich ein Muscle Car haben, was ein gewisses Leben hinter sich hat, aber erhalten wurde. Und diese Zustände kriegst du eigentlich nicht mehr.
Yeah.
Was aber jetzt spannend wird, also nur, dass du es mal gehört hast, was halt spannend wird ist, also klar, so ein Auto ist nicht billig, aber ich finde den, also ich persönlich finde den nicht teuer. Brauche ihn natürlich jetzt auch nicht, aber ist viel Geld. Egal, ich rede mich um Kopf und Kragen. Aber was halt schwierig geworden ist, dieses Auto wurde 20 Jahre lang jetzt auf 07er Nummer gefahren. Also der ist seit über 20 Jahren in Deutschland und so, ne? Deutlich über. Die gesamte Historie des Fahrzeuges ist bekannt, auch ganz cool. Und der ist ja patiniert relativ stark. Wenn du jetzt ankommst und willst so ein Auto zulassen und machst ein H-Kennzeichen, bei diesem Thema Patina scheiden sich bei dem TÜV mittlerweile die Geister, weil wenn der irgendwo Rost hat und so weiter, sagen die, nö, ist nicht hart, ist kein historisch wertvolles Auto. Und das da ist
das Gelaber. Interessant. Da musst du zu Alex gehen, der hat ein gutes Verständnis dafür.
Ja.
Aber auch da kommst du an deine Grenzen, sage ich dir.
Ja.
Ich war vor ein paar Wochen, bevor Alex ja gerade im Urlaub, das ist jetzt gerade ein Ersatzmensch am Ruder sozusagen, da stand da ein, irgendwie so ein Mini. Wenn, dann sagte Alex nur, du, zu mir, guck dir mal den Wagen an, wie findest du den Zustand? Ich bin angeguckt und habe gesagt, boah, und gesagt, so geht ums H-Kennzeichen, oder? Ja, und habe ich gesagt, ja, finde ich schon, dass er das verdient hätte, aber man müsste mal langsam, also du kommst immer an einen Punkt bei den Autos, wo man dann von den Leuten erwarten sollte, dass sie den Zustand erhalten.
Genau,
ja, das ist das Problem.
Was du meinst.
Wenn du, der kriegt jetzt ein H-Kennzeichen und macht weiterhin nichts, dann ist das Ding irgendwann.
Genau, dann durch. Dann steht der nächste Prüfer also schon in 2 oder 4 Jahren da und sagt, eigentlich müsste ich das Haar abkratzen. Also
das, genau, ist der Punkt. Blöd. Und das ist halt dieser, auch hier dieser Panda ist ein gutes Beispiel. Mhm. Der ist ja extrem aufwendig.
Achtung, Knister.
Patiniert worden, dass er so bleibt, wie er ist.
Mhm.
Ja. Ob der jetzt ein H-Kennzeichen würdig ist oder nicht, da gibt es sicher
TÜV. Bei dem Wagen ja egal.
Ja, bei dem Liter Hubraum jetzt meinst du.
Genau, beim 383er
Challenger. Jetzt würde, gibt es sicher einen TÜV-Prüfer, der sagt, nee, der ist mir zu patiniert. Andere, ich glaube, bei Alex wird man da durchaus ein H-Kennzeichen bekommen für den Panda. Für mich hätte er das auch verdient. Und es gibt halt immer Patina und es gibt kaputt. Und an dem Punkt, wo aus Patina kaputt wird und man nichts tut, dann hat es halt auch kein Haar mehr verdient. Weil es ist ja, es wird ja nicht historisch geschont und aufbewahrt, sondern es wird ja kaputt gefahren. Und da braucht kein Haarkennzeichen für. Weißt du, wie ich meine? Sondern das Haarkennzeichen dient ja dem Schutz des historischen Gutes sozusagen auch. Und den Ansatz sollte man aber auch verfolgen. Es geht ja nicht nur um Steuersparen. Genau. Also, guck mal, ich habe aus Schutz des historischen Gutes kein H-Kennzeichen. Mhm. Ich zahle 577 Euro Steuern,
damit du ein DIN-Kennzeichen behältst.
Um ein DIN-Kennzeichen zu erhalten, was noch einen Bergedorf-Stempel hat, einen alten. Weißt du? So. Da zahle ich also jedes Jahr 480 Euro mehr, sozusagen, nur um das zu erhalten. Sonst wegen gar nicht.
Das ist sozusagen eine Kulturumlage.
Ja, aber es geht ja darum, dieses ist ja historisch wertvoll, sowas, finde ich. Und eigentlich bin ich der Meinung, dass solche Fahrzeuge auch wie ein Haar besteuert werden müssten, wenn sie so alt sind. Und um das zu erhalten, das müsste gefördert werden. Eigentlich müsste der Staat sagen, wow, dieses alte Kennzeichen und die alten Stempel sind förderungsfähig.
Yeah.
und du zahlst auch nur 190 Euro Steuern.
Ja.
Dann müsste es also sozusagen ein H-Gutachten geben für so ein historisches Gutachten, wo festgelegt ist, dass dieses Fahrzeug halt in einem Top-Zustand historisch und aufgrund dessen auch steuerbegünstigt ist.
Ja.
Da denkt der Gesetzgeber, das ist zu differenziert wahrscheinlich für den Gesetzgeber. Das gibt es ja nicht. Aber ja, eigentlich ist das ja historisch noch viel wertvoller wie das Auto, was ein H-Kennzeichen dran hat.
Ja, oder es müsste, so sein, finde ich, dass du ein H-Gutachten machen lassen kannst, ohne dass das H auf dem Kennzeichen haben musst und es trotzdem zu der Fahrzeugsteuer führt. Also du gehst hin, lässt das H-Gutachten machen, weil er ist H-Gutachten-fähig. Du meldest ihn aber nicht aufs H an, aber du zahlst von dem Tag meldest, an, wo du das H-Kennzeichen hast.
Aber das ist ja ganz einfach. Du gehst zum Amt mit dem H-Gutachten und dann steht der im Schein Oldtimer drin, automatisch. Mhm. Ist ja dann von vornherein. Mhm. Dann lässt du beim Schildermacher die Schilder drucken ohne H. Mhm. Weißt du, dann wird es abgestempelt. Im Brief steht es ja nicht drin.
Mhm. Ist das so?
Ja, steht nur im Schein.
Okay. Ne? Ja, also das war ja nur ein Umweltzonenthema zum Beispiel. Da war es immer ganz gut. Aber
für die meisten ist das Steuersparen. Ja. Hacken Sie endlich Steuersparen.
Nee,
ja, das ist ja auch heute bei den neueren Generationen von jetzt 30 Jahre alten Fahrzeugen Bullshit. Weil wenn ich irgendwie ein Euro 2, 2 Liter Auto habe, dann ist das Hakenzeichen ja wieder teurer hinterher. Ne? Das ist ja Quatsch.
Ja. So, heute spielen wir mal wieder deutsche Autos hier.
Ist das eins von den Spielen, was uns Olaf geschenkt hat?
Nee. Wollen wir eins von dem von dem?
Ja, was? Natürlich.
Ja, natürlich. Komm. Okay, dann kannst du dich jetzt entscheiden zwischen Motorsport und Car-Tuning. Ich kann mir schon denken, was du nimmst.
Car-Tuning. Mhm.
Ich kenne dich schon zu gut. Vorne drauf, gut, das ist schon alles ein bisschen älter. Vorne drauf ist, der sieht auch aus, so findest du ihn auch nicht mehr, ein knallgelber TT.
Von Abt.
Mit, genau.
Ja.
Du zuerst?
Ja.
Und du gibst mir wieder einen Tipp, also bei den Tuning-Autos
auch wirklich schwierig. Den Olaf-Tag.
Ne? Ja, genau.
Oh, geil. Könntest du eventuell erraten.
Oh, geil. Ist ein AMG. Oder Brabus. Gib mir mal einen Tipp.
Der Tipp ist...
Wir müssen da immer so eine Jeopardy-Musik einspielen. Das würde ich gut finden als Hörer. Krieg mal gute Laune von Ding Dong, Ding Dong.
Ja.
Na?
Das ist auf jeden Fall ein teutonischer Chrysler.
Okay, gut, dann...
Das Thema heißt Car-Tuning.
Ja, ja, also dann ist es ein StarTech.
StarTech ist schon richtig,
ja? Ja, StarTech ist schon richtig. Und dann kann das natürlich ein Crossfire sein.
Nein. Da habe ich ein bisschen... Das ist ein bisschen...
Ein Chrysler 300C von StarTech?
Nein.
Boah, was haben die denn noch Tuning? Ach so, eine Viper.
Nein.
Es ist ein StarTech. Also es ist ein StarTech.
Mhm.
Ist es tatsächlich so eine Familienkiste?
Mhm.
Ja? Mhm, ist so. Es dieser, ist es der, ach so, nee, das ist ein Grand Cherokee.
Ja.
Ja,
ja.
Der StarTech Grand Cherokee mit 6,1 Liter.
Ja.
Ja, das war auch, das ist ein geiles Ding. Die mit dieser Monoblock-Felge, die es auch bei Mercedes gab. Ja,
für Brabus.
Ja, ja, genau.
Ja, genau. StarTech ist ja Brabus.
Ja, ja, StarTech ist ja Brabus gewesen, ja. Die haben sich dann dem Thema damals angenommen.
Geil.
Ja, cooles Teil. Insgesamt muss man ja eins sagen.
Hat man gar nicht mehr auf der Pfanne, dass es getunte Jeeps und Chryslers von Brabus gab.
Das sowieso. Und ich finde diese Generation der Grand Cherokees fast immer gut. Also das war irgendwie so ein richtig blödes Auto, war das nie.
Nee, war es noch nicht.
Und ja.
Meistens waren die schwarzen und goldene Streifen.
Ja, genau.
So John Player speziell für Arme.
Ja, genau. Oder manchmal auch dunkelgrün und hatten diese Streifen. Ja. Und wenn es ganz royal war, dann waren die mal blau. So, jetzt lass mich mal einziehen. Mal gucken, was hier... Lass mich mal einziehen. Ich lass jetzt. So. Die will ich. Oh. Okay. Das, ja. Ja, kann man drauf kommen. Also, wer dachte, dass der Puma die schnellste, nee, das ist der Leopard, ne? Schnellste Katze der Welt, Leopard oder Puma?
Ja, sagen wir
mal. Eins von beiden, ne? Wer der dachte, Gepard, dass das die schnellste, der Gepard, der schnellste ist, der wird hier eines Besseren belehrt.
Das ist ein Jaguar schon mal.
Hier steht nichts von Jaguar.
Du hast doch Katze gesagt.
Ja, natürlich. Ist aber keiner mehr.
Hä?
Ja, ja, also die Basis ist ein Jaguar.
Achso, genau, ist getuned.
Ja, ja.
Ist ein Links?
Nee.
Wer denn noch? Ein König?
Nee.
Wer denn noch? Ein Aden.
Ja, genau. Von Elizabeth Aden. Nein, ja, genau, ein
ist
Aden.
Ist ein Aden?
Ja.
Ja. XJS?
Nee.
XJ? Daimler?
Nee, XK heißen die, glaube ich.
Sag mal.
Heißen die XK Coupé?
Ja, heißen die XK.
Ja, genau.
Aden, wie heißt der? Aden A-Type, so bescheuert, ne?
Aden A-Type.
84 PS, auch ganz geil, ne?
Ich mag das Auto sowieso, ich mag die Form.
304 Höchstgeschwindigkeit, leck mich fett, immer.
Aber das sind auch Diven, diese Autos, ne? Mhm. Also, ich finde die auch super schön, sind ja auch mit, ziemlich bezahlbar. Aber
ja, aber ich, sind nur der Einstieg ist bezahlbar.
Genau das. Und den, da will auch nicht jeder gerne dran schrauben. Das ist nicht so.
Nee,
ist nicht
das so, Unterhalt ist knackig bei so einem Auto.
Genau. Unterhalt ist plötzlich knackig.
Kannst du 20 Mille, Christian, denkst du, Top-Zustand?
Ja, ja.
Und die erste größere Inspektion mit einer Kleinigkeit kostet 10.
Es ist so, ne?
Ist so.
Das ist so, ne?
Ist ja hier bei dem, ich habe ja gerade so interessant für den XJ, für den Grünen, haben wir ja gerade einen Preis gesenkt. Und die erste größere Inspektion mit ein bisschen Kosmetik, 18.735 Euro. Jetzt kommst du, jetzt kannst du hier einen farbereiten Taunus für 9,9 kaufen.
Ja, genau, genau. Bei dem du gar nicht, ich will das nochmal sagen, was ist bei dem Auto nachher eine Inspektion? Das ist ein Ölwechsel, dann machst du mal neue Kerzen.
Und Trommelbremsen nachstellen, das ist ganz geil.
Genau.
Das Werkzeugset komplett, da hat einer der Halter, die mit 07er gefahren sind, der letzte, hat sich so einen Steckschlüssel extra geschweißt, um die Trommelbremse einzustellen. Kannst die Bremskraft nachstellen.
Ah, cool.
Gibt es einen Spezialschlüssel, Bremsen einstellen.
Ah, cool.
Ja.
Ja, cool. Ja. Also da ist noch einiges dabei bei dem Taunus, hast du ja gesagt, ne?
Ja, das sind ein paar Teile, also Teilekonvolut ist dabei, noch eine Stoßstange, der Originalzylinderkopf, der getauscht worden ist wohl.
Ja.
Und Werkzeug ist hinten drin. Und so.
Ja, cool. Ja, cool. Ja, das ist so, ich finde, das ist so ein richtiges Auto, mit dem man sich mal richtig schön beschäftigen kann. Und wo man auch so als, wenn man einen Einstieg für einen richtigen Oldtimer haben möchte, wo
gut,
man
für auch dich, technisch... Eigentlich ist das für dich ganz cool, weil endlich ist das mal ein Auto, wo die Leute zu dir freundlich an der Ampel rüberlächeln.
Ja.
Und die nicht über der Corvette einen Stinkefinger zeigen.
Nee, das stimmt ja nicht. Ich muss wirklich sagen, dass die Reaktionen nach wie vor alle sehr, sehr, sehr positiv sind.
Im Osten von Hamburg wohnst du ja.
Überall.
Nee, im Osten von Hamburg ist es sehr, sehr, sehr positiv, im Westen nicht.
Doch.
Nein, doch.
Und außerdem habe ich ja neulich, das habe ich dir zwar schon erzählt, aber im Podcast habe ich es noch nicht erwähnt und er wird sich bestimmt freuen, wenn ich es nochmal sage. Ich fahre neulich wirklich im Dunkeln in der Woche abends, also am Montag, wenn ich mich nicht irre, in der Stadt durch die Hafen City und plötzlich rennt jemand auf mein Auto zu und sagt zu mir, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Ich bin Daniel und er ist Hörer von uns. Und er hat mich im Bruchteil von Sekunde erkannt im Dunkeln. Hallo? Und so viele Bilder habe ich nicht gepostet von dem Auto. Aber es ist eben auch jemand, ins Daniele bei Instagram, also falls ihr ihm folgen möchtet, der eben auch wunderbar eine wunderschöne automobile Macke hat, wie wir alle. Zu viel dazu.
Ich stelle mir das gerade vor, wie im Dunkeln einer auf deine Corvette springt.
Ja.
Ja. In dem Sinne, ich wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss. Und ihr habt ja gehabt, wenn ihr das hört. Tschüss.
Genau, tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.